world has been at peace. But something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us.
Was wir gerade gehört haben, war ein Ausschnitt aus dem Warcraft-Film. Und dazu hören wir gleich mehr. Erstmal sage ich erkältungsbedingt nasale Grüße an die Welt, an alle Menschen, die zuhören, und begrüße in den angeschlossenen Funkhäusern in München die zweite Hälfte des Popkulturfunk Christian.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und in Mainz den Memo.
Guten Abend, liebe Menschen.
Memo, wir stellen dich gleich ein bisschen vor, oder du dich selbst. Erstmal ganz kurz vielleicht unser Thema. Wir reden heute über Story-Universen und deswegen haben wir natürlich auch den Warcraft-Film gehört. Aber mehr dazu erzählt jetzt Christian.
Genau, wir reden, wie du schon gesagt hast, über Story-Universen. Also was macht ein gelungenes Story-Universum aus und wie funktioniert sowas wie Worldbuilding und so weiter und so fort. Aber vielleicht, weil du ja auch gerade World of Warcraft erwähnt hast, vielleicht hier noch erstmal ein paar Zahlen und danach ein kleines Quiz.
Oh Gott.
Nämlich, ich habe nachgeschaut, wie viele Einträge es im World of Warcraft Wiki gibt, und es sind 2175. Es gibt natürlich mehrere World of Warcraft Wikis. Ich habe das genommen, was sozusagen das größte ist, englischsprachiges. Aber machen wir weiter. Die Jedipedia, und zwar geht es hier um die deutschsprachige Jedipedia, also sozusagen es gibt die Wikipedia und es gibt die Jedipedia, und ich rede hier von der deutschsprachigen. Was schätzt ihr, wie viele Einträge?
Deutschsprachig, okay, Star Wars, das ist natürlich ein Riesen-Franchise. Ich würde sagen 10.000.
Valentina?
Ja, ich würde auch schätzen, dass es höher ist als die bisher genannten, hätte aber mich mal mit 8.000 zufrieden gegeben.
Es sind 35.000.
Oh.
Und auch hier eine Vergleichszahl, die westfriesische Wikipedia, was auch immer, ich weiß nicht genau, was so eine Sprache ist, aber die hat 34.203 Artikel. Star Trek, da habe ich jetzt vergessen, wie der Wikipedia-Name nochmal genau heißt. Also das Star Trek-Wiki, das größte. Was schätzt ihr, wie viele Einträge?
Also ich glaube, das hat weniger als Star Wars, würde ich jetzt mal
sagen. Mehr,
es ist die englischsprachige. Okay. Das muss man natürlich immer dazu sagen. Ich stelle euch nachher nochmal eine Frage zu der englischsprachigen Star Wars-Wikipedia, oder Wikipedia heißt sie dann, glaube ich. Aber jetzt erstmal Star Trek international, also sozusagen auf Englisch.
Ich würde tippen, in Anbetracht des Alters und der Größe von diesem Media-Franchise, würde ich tippen 60.000.
Valentina?
Ja, ich würde sagen 40.000. Ich gehe mal niedriger.
Es sind 40.624 Einträge. Herzlichen Glückwunsch.
Top. Du
kannst echt gut schätzen. Auch hier Vergleichszahlen. Die isländische Wikipedia hat auch 40.852, also isländisch. Und die asturische Wikipedia 45.000 Artikel, was ich nur deswegen erwähne, weil meine Mutter ist ja Spanierin und die kommt aus Asturien. Das ist eine kleine Provinz in Nordspanien, und ich fand es interessant, dass die asturische Wikipedia, dass es sie überhaupt gibt und dass sie größer ist als das Star Trek Wiki. Okay, letzte Frage, schon angekündigt. Die internationale, also die Wikipedia auf Englisch, wie viele Einträge glaubt ihr hat die?
Oh, ich glaube, die hat viel, da habe ich doch selbst mal reingeguckt. Die hat immer sehr witzige Dinge. Ich sag mal knallhart 70.000.
71.000.
Es sind 128.081 Artikel. Also wirklich sehr, sehr groß. Und auch da, das habe ich jetzt gar nicht rausgesucht, aber ich hatte mal die Zahlen, das ist ungefähr so groß wie die serbische oder die thailändische Wikipedia. Ja. Also daran sieht man, oder ich glaube sogar die griechische, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall wirklich dann schon echt große Sprachen, ja, was das dann sozusagen, ja, womit sich das dann vergleichen lässt. Memo, ist ja denn sozusagen der Schluss von der Größe eines Wikis und der Anzahl der Einträge, sagt es denn überhaupt irgendwas aus, tatsächlich über die Größe eines Story-Universums oder wie es ausgestaltet ist, deiner Meinung?
Ich glaube nicht, dass es unbedingt etwas über die Größe aussagt. Ich glaube, es sagt eher etwas darüber aus, welche Fanmassen man damit in Bewegung setzen kann, die wirklich bis ins kleinste Detail recherchieren, einordnen, zuordnen, selbst an der Geschichtsschreibung und Kanonisierung beteiligt sind, um eben so ein Universum seine Relevanz und Größe zu geben, die es dann eben entsprechend in solchen Wikipedia-Seiten hat. Ich hätte ja zum Beispiel getippt, dass das Star Trek-Universum die meisten Einträge hat. Einfach wenn man bedenkt, wie viele Folgen, wie viele unterschiedliche Generationen diese Reihe hervorgebracht hat, wie viele Filme, wie viele Videospiele und natürlich wie viele Novelisierungen in Form von und auch in Form von Fanfiction. Ich glaube, dass es so mein wesentlicher Punkt ist, dass ein Story-Universum immer auch nur so groß ist, wie es attraktiv ist für die Zuschauer oder die Leser oder die Zuhörer selbst.
Bei dem Star Wars-Universum gibt es natürlich eine Besonderheit, weil es gibt dann immer so drüber so ein Banner bei jedem Eintrag, wo dann steht, ob es kanonisch ist oder nicht kanonisch, ja, dieser Eintrag. Ja, also weiß nicht, Großadmiral Thrawn, ja, also der sozusagen der Gegenspieler, sehr interessante Figur, wie ich finde, aus den Fortsetzungsromanen von Timothy Zahn, glaube ich, hieß der. Da steht zum Beispiel drüber, das ist nicht kanonisch. Und das ist ja auch relativ interessant, weil wir wissen ja alle, Disney hat ja die Rechte damals gekauft an Star Wars für 4 Milliarden US-Dollar, wenn ich mich korrekt erinnere. Und das Erste, was sie gemacht haben, ich glaube, wenige Tage später, war einfach sozusagen zu sagen, dass alles, was außerhalb der Filme steht, nicht mehr kanonisch ist. Mhm. Ja, also sie haben dann irgendwie gesagt, das sind dann nur noch Legenden. Und dieses, was zum Kanon gehört und was nicht zum Kanon gehört, kennt man ja auch aus anderen Bereichen. Ja, also in der Bibel oder im Christentum gibt es ja die sogenannten Apokryphen. Das sind irgendwelche Geschichten, die es nicht in die Bibel geschafft haben. Da sagt halt die Kirche auch so, naja, das könnte passiert sein, vielleicht aber auch nicht. Und bei Star Wars war es relativ ähnlich. Die haben gesagt, es sind Legenden. Und es ist natürlich interessant, dass man in einem fiktionalen Stoff dann sozusagen wiederum dann eine Ebene drunter einzieht und sagt, es sind Legenden jetzt. Man weiß nicht, ob es passiert ist und sich wirklich so zugetragen hat. Also das ist ja sozusagen vielleicht ein Teil von Worldbuilding, dass man ja auch eine Welt, ja, vielleicht, ich will jetzt nicht sagen zerstören, aber dass man ja eine Macht hat darüber, was noch zu dieser Welt gehört, was nicht.
Ich glaube, bei Star Wars ist es auch einfach so, dass man das natürlich nicht mehr auf eine Person oder einen Autor so stark zurückführen kann, sondern dass da so viele Menschen jetzt irgendwie mitreden. Und da wird es dann, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen zerfasert, das unter Umständen auch ein bisschen.
Das finde ich ja übrigens bei dieser Zahl von 7000 Einträgen bei Game of Thrones relativ interessant, weil klar, man denkt sich, es sind nur 7000, aber die 7000 Einträge gehen halt auf ein Werk zurück, ja? Also was ein Mensch geschrieben hat, und das ist dann natürlich schon ziemlich viel.
Ich glaube aber auch, dass so ein Kanon natürlich auch marktwirtschaftlichen Interessen folgt, weil es ist natürlich was anderes, wenn ich den Zuschauern das Gefühl gebe, okay, es gibt, dieses Universum hat sehr viele rhizomartige Auswüchse, aber es gibt so etwas wie ein Original. Es gibt etwas, das ist wichtiger als das andere. Es gibt etwas, das ist ursprünglicher und der Quelle näher, aus einer kreativen Quelle, aus der dieses ganze Franchise entstanden ist. Und man kann es natürlich auch anders bewerben, weil und ich glaube, es macht es aus kreativer Hinsicht natürlich auch handelbar. Also ab einer gewissen Größe, wie will man sich da noch zurechtfinden und wie viele Roadblocks gibt es, wenn man jetzt neue Geschichten schreibt, weil irgendwo mal irgendein Roman erschienen ist, der dann diese Storyline, die ich mir gerade ausgedacht habe, für Disney eventuell verhindert. Es ist ja auch eine Bereinigung und eine Reduzierung auf das Wesentliche, was es dann eben auch beherrschbar macht.
Eben, also das finde ich nämlich auch, also auch für den Zuseher muss man halt sagen, sowas wie die Zerstörung des ersten Todessterns war in diesem 120.000 Artikel umfassenden Wiki natürlich dann auch nur noch so ein kleiner Wimpernschlag der Geschichte. Ja, also es ist natürlich dann schon so, dass das so ein bisschen das verwässert und jetzt ist es natürlich so, dass das wieder ein sehr, sehr wichtiges Ereignis ist. Und natürlich, also wenn man jetzt einen Star-Wars-Roman schreiben möchte oder als man das wollte, dann hat man von, also es gibt ja eine gab eine Continuity-Abteilung bei LucasArts. Und ich habe da mal nachgefragt, weil ich habe mir immer die so vorgestellt, dass da so drei bärtige alte Männer sitzen, die alles über Star Wars wissen. Und wenn man dann so einen Roman schreibt, dann fragt man die, hey, wie ist denn der Durchmesser jetzt vom Todesstern genau? Und dass die das dann wissen. Und ich habe mich mal mit diesem Thema beschäftigt und dann hat mir LucasArts gesagt, dass es wirklich ein bisschen so ist. Es sind tatsächlich vier Männer, ob sie Bärte tragen, weiß man nicht. Aber die schicken einem so ein Manual zu. Und da steht dann sozusagen alles drin, was man über dieses Universum wissen muss, wenn man jetzt eben die Lizenz gekauft hat, um halt Romane dazu zu veröffentlichen. Und die natürlich darf dann irgendwie Han Solo nicht in meinem Roman, den ich schreibe, mit 11 sterben oder sowas. Also muss eben sozusagen alles logisch sein und trotzdem unterlaufen den Fehler. Also es gibt irgendwie verschiedenste angegebene Durchmessergrößen des ersten Todessterns und so weiter, weil sie halt auch nicht irgendwie in irgendwelchen Computerspielen oder Comics dann halt die Übersicht bewahren. Und ich glaube, dass diese Entscheidung von Disney hinter dem Hintergrund natürlich wieder Sinn gemacht hat, weil es wird, wie du gesagt hast, kontrollierbar, aber man kann natürlich auch Geschichten erzählen, wo man dann eben auch als Konsument weiß, die haben Bedeutung. Und das ist nicht sozusagen jetzt der 15. Superimperator, den man dort sieht und so weiter. Und aber das finde ich irgendwie ganz interessant. Mir fällt gerade ein, dass wir Memo gar nicht so richtig vorgestellt haben.
Das denke ich auch die ganze Zeit. Vielleicht sollten wir es mal nachholen, wie unhöflich.
Das holen wir jetzt nach. Macht nichts, Viertelstunde nach Beginn der Aufzeichnung. Aber ist in Ordnung. Memo, wer bist du und was machst du? Und warum kennst du dich so gut mit Story-Universen aus?
Also, mein Name ist Memo. Ich habe 3-4 Jahre lang, wie viele waren es? 3, mit Valentina zusammen an dem Videospielformat Pixelmacher für ZDF Kultur, möge es in Frieden ruhen, gearbeitet. Und habe mich dann infolgedessen auch im letzten Jahr selbstständig gemacht, um eben freie Arbeiten fürs Fernsehen zu machen. Manche im Internet kennen mich durch meine Podcasts. Ich war lange Jahre Mitglied beim Zelluloide Film Podcast, dem 7. erfolgreichsten Filmpodcast Deutschlands, und mache gerade mit einem lieben Freund Max aus Wien einen Podcast über das japanische Kino. Und ich kenne mich gut.
Wie heißt der?
Kinochiwa. Kinochiwa, sorry. Ich bin jetzt kein akademisch ausgebildeter Spezialist für Story-Universen, aber ich denke, es ist ein Aspekt, mit dem sich jeder früher oder später auseinandersetzen muss, der halt Popkultur-Junkie ist. Weil man Story-Universen ja eben nicht nur in der Literatur findet oder im Film, sondern auch insbesondere bei Videospielen. Und ja, so in diesem typischen Alter, wo man dann sich selbst findet und irgendwann auch merkt, okay, ich bin ein Geek, das ist so mein Faible, dann bieten natürlich Story-Universen immer ein sehr dankbares, Vehikel, um sich in so eine Sache reinzustürzen. Also in eben die Mythologien, die Regelwerke, die mit so einer Welt einhergehen. Und umso größer diese Welt natürlich ist und umso verschachtelter, desto mehr Spaß macht es, sich in ihr zu verlieren. Ich glaube, darum geht es auch heute noch sehr, sehr vielen Leuten, sich zu verlieren und aber sich zugleich zu verlieren in der Storywelt, sie aber auch beherrschbar und für sich kontrollierbar zu machen, indem man sie irgendwann für sich komplett erschlossen und ergründet hat.
Also ich bin ja ein sehr großer Fan von Game of Thrones. Ich habe die Bücher nicht gelesen, sondern nur die Serie geschaut, aber ich habe das Wiki eben gelesen. Also ich habe einen Großteil dieser 7077 Artikel gelesen und verliere mich da total. Also wenn ich irgendwie einen Roman schreiben würde oder sagen würde, ich möchte irgendwie sowas erzählen, ich glaube, ich würde gar keinen Roman mehr schreiben, ich würde direkt einfach ein Wiki schreiben. Weil das ist natürlich dann immer das Faszinierende, wenn man dann genau weiß, welches Haus was macht und welche Geschichte das hat und wer da so die Leader sind und mit wem die was hatten und keine Ahnung und sowas. Und das ist natürlich sehr, sehr großartig. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück, nämlich zu World of Warcraft, unserem 2175 Wiki-Artikel-Franchise. Habt ihr denn den Film gesehen?
Ich sah den Film.
Ich habe den Film gesehen.
Und? Also mir hat er sehr gut gefallen. Ich war ein bisschen fast überrascht, dass ich da doch so gut unterhalten war, weil man sich ja bei solchen großen Themen und so langen, also Spielen, die halt so eine lange Lebenszeit haben und die so groß waren, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so groß sind, dann auch immer fragt so, puh, kann das gut gehen? Außerdem haben wir natürlich Videospielverfilmungen generell einen sensationell schlechten Ruf. Was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass sie noch nicht so wahnsinnig lange als Inspirationsquelle dienen, muss man vielleicht auch sagen. Es gibt einfach im Vergleich zu Literaturverfilmen natürlich noch nicht so eine große Menge. Aber also ich war sehr gut unterhalten, absolut. Ich finde, man kann diesen Film auch wirklich als Film so stehen lassen. Man muss den jetzt nicht zwingend als Ergänzung, Weiterführung oder weiß ich nicht, Backup zum eigentlichen Spiel sehen.
Du bist ja wirklich große World of Warcraft-Fan-Frau. Ich kenne das Universum tatsächlich eigentlich überhaupt nicht. Wie ist das? Also wenn man das Universum so gut kennt, ich glaube, du hast ja so ein Level, was gibt's denn da, 90 Charakter, glaube ich, immer noch rumstehen.
100. Hast du mich gerade beleidigt, Memo? War da was?
Wie ist das? Also wenn du das Universum so gut kennst, achtest du dann natürlich auf diese ganzen Details? Ich habe gehört, dass es Diskussionen gab, dass irgendwie das mit den braunen und schwarzen Orks, oh Gott, ich bewege mich jetzt auf sehr dünnem Eis, nicht richtig erklärt worden ist oder so. Also, oder die Frage ist, wie akkurat wird denn dieses Universum für dich dort, wurde das für dich dort umgesetzt? Also warst du auch mit diesem Teil des Films zufrieden?
Also ich fand, sie haben das wirklich ziemlich gut umgesetzt. So was, wenn wir jetzt mal von Story allein reden, von der Hintergrundgeschichte, ist es für mich sowieso, ehrlich gesagt, bei dem Spiel so, dass ich diese Story-Universum gar nicht so stark als solches wahrgenommen habe. Für mich hat dieses Spiel unglaublich viel Spaß gemacht. Es tut es auch immer noch, wenn es natürlich auch weit weniger geworden ist. Und so diese Drumherum-Geschichte, die nimmt man wahr, aber das wird halt nicht, es hat ja keinen Anfang und kein Ende, sondern man wurde ja irgendwie schon so in so eine Welt geworfen, die da war. Und dann muss man schon sehr viel Interesse aufbringen. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch nie dazu irgendwie die Romane gelesen oder extrem viel an Geschichten nachgelesen. So, man kriegt das ja so ein bisschen in Häppchen präsentiert. Und der Film, der macht, was ein Film macht, und das macht er, finde ich, sehr gut. Der erzählt halt schon eine Geschichte mit Anfang und Ende. So, und der schafft vor allen Dingen was ich ganz spannend fand, nämlich im Spiel selbst, das ist ja sehr comichaft und auch oft sehr niedlich und selbst wenn man das Artwork sieht, was dann vielleicht noch sehr pompös wirkt, im Spiel selbst ist das einfach auch nicht so. Und es hat auch nicht so diese Düsterkeit, die man vielleicht rauslesen könnte. So, im Spiel fühlt sich das nicht so an. Und das wiederum hat aber der Film geliefert. Also der wirkte an vielen Stellen viel düsterer als das Spiel, halt auf eine gute Art. Und er hat auch bestimmte Dinge, die im Spiel eher so ein bisschen als Farbklecks daherkommen. So dieses grüne Fell, was da immer erwähnt wird, diese dunkle Magie da, die nimmt man im Spiel irgendwie nicht in der Form wahr, sondern es ist so, don't stand in stuff, geh aus diesem grünen Zeug raus, das ist nicht gesund, da fällt dein Menschlein gleich um. So, ja, das ist einfach eher so eine Spielmechanik und im Film wird es halt greifbarer so und das ist das, was ja ein Film eigentlich auch leisten soll. Deswegen hat er für mich ganz gut funktioniert. Ich habe aber zum Beispiel auch gerade so Spielepublikationen, jetzt namentlich von der Computerbild habe ich eine Kritik gelesen, die fanden es fürchterlich. Also, aber die haben auch einfach, glaube ich, das ganze Ding so mit einem anhand des Spiels gewertet und besprochen. Und ich finde immer noch, dass es zwei unterschiedliche Medien sind, von denen man da redet.
Du sagst, das sind zwei unterschiedliche Medien. Also vielleicht stelle ich einfach mal eine These in den Raum, nämlich dass Story-Universen immer wichtiger werden. Was man vielleicht auch daran sieht, dass es zu jedem Bullshit mittlerweile ein eigenes Universum gibt. Also es gibt irgendwie ein Schlümpfe-Universum, das irgendwie total, also relativ detailliert ausgearbeitet worden ist. Und es gibt auch ein Angry Birds-Universum und so. Ist vielleicht das, was wir jetzt eben bei World of Warcraft sehen, nämlich die Pflicht sozusagen, Franchises cross-medial umzusetzen, als Spiel, als Film, als Comic, ist das vielleicht ein Katalysator für diese Entwicklung, weil man sozusagen dann das Universum hat und man dann sozusagen als in unterschiedlichen Medien unterschiedliche Geschichten in diesem Universum dann spielen lassen kann? Memo?
Ich glaube, es geht sehr viel ums Geld verdienen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass jetzt gerade Story-Universen so groß werden. Also einmal natürlich der Punkt, was du korrekt angesprochen hast, diese Cross- und Transmedialität. Du kannst ein Story-Universum nehmen und du kannst es in alle möglichen Richtungen vermarkten, einfach weil es eine gewisse Größe hat. Weißt du, du kannst das Spiel nutzen, um die Vorgeschichte zu erzählen. Du kannst die Romane nutzen, um einzelnen Helden zu folgen, die vielleicht in der Serie nur Nebenfiguren sind. Du hast aber immer so einen Ursprung, jetzt wie zum Beispiel die Romane in Game of Thrones. Wobei hier ganz interessant ist, dass die meisten Leute Game of Thrones eben nicht durch die Romane kennen, sondern durch die Serie, die ja eigentlich danach gefolgt ist.
Ich schon.
Das stimmt, ja. Und ich glaube, der andere Punkt, warum Story-Universen so unglaublich erfolgreich sind, ist, weil sie sich sehr gut eignen für die, wie formuliere ich das am besten, sehr gut geeignet sind fürs Internet, sage ich mal. Einfach dieses Verlinken, ein Begriff führt zum anderen. Du hast einen Artikel über ein Königreich, in diesem Artikel hast du die Einwohner, du hast die Könige, die wiederum zu anderen Artikeln führen und du kannst dich dann so ohne Probleme in so einem Wiki eben verlaufen und verlieren und dich mit anderen austauschen. Ich glaube, diese beiden Aspekte, einmal die marktwirtschaftliche Penetration und die Möglichkeit für Fans, sich eben im Internet so sehr mit diesen Universen auseinanderzusetzen, sind zwei Faktoren, die zum Erfolg geführt haben. War das deine Frage? Sorry.
Ja, das war meine Frage. Hört ihr mich noch?
Ja.
Ich hörte dich. Okay, weil irgendwie kriege ich ja die Meldung, dass irgendein USB-Ding nicht erkannt ist. Naja, gut.
Aber ja, genau, mal, das darf ich kurz dazwischengrätschen und Memo nochmal fragen, wie hat dir denn der Film gefallen? Du bist ja jetzt kein World of Warcraft-Spieler gewesen, nee, oder?
Nee, ich muss es jetzt zugeben, es gab mal 2008 oder so, gab es mal so 30 freie Tage, die man spielen konnte. Und ich habe mit einem Kumpel zusammen, wir haben es geschafft, jeweils unsere Charaktere auf Level 30 hoch zu pushen in diesen 30 Tagen und einen Großteil der Welt zu sehen von der Allianz. Und ich habe auch viele, viele Orte wiedererkannt in dem Film, die mir noch in Erinnerung geblieben waren. Und ich mochte eigentlich ganz gern, wie sie mit dieser Geschichte umgegangen sind. Ich bin halt nicht so der Fan von diesem Universum, weil ich diesen Tolkien-Kanon nicht so sehr mag. Ich habe ihn zu oft gesehen. Also ich mag Trolle und Orks nicht so sehr. Ich finde das immer so ein bisschen lazy. Und ich glaube, der Grund für Blizzard damals ausgerechnet, diesen Kanon auszusuchen, war eben, dass es so viele Menschen gab, die ihn schon kannten und nicht mit etwas komplett Neuem oder Fremden konfrontiert waren. Aber nichtsdestotrotz, was mich ein bisschen gestört hat an dem Film, ist, ich fand ihn oft faul. Also ich finde, er hat zu oft einfach darauf gesetzt, ein sehr, sehr schönes Rendering zum Beispiel von einer Stadt zu haben, die man eben in so einem Wolkenflug sieht, aber die Stadt selbst dann nicht wirklich liebevoll zu erzählen. Also wir haben so kleine Gässchen zum Beispiel in dieser Hauptstadt, Sturmwind heißt sie, glaube ich.
Ja.
Kleine Gässchen, wo sich dann irgendwelche Details abspielen, wo man Marktleute sieht oder Männer, die oder Zwerge, die irgendwelche Schwerte verkaufen oder so. Eben was man als Spieler halt so kennt und was einem so oft begegnet, hat mir halt komplett gefehlt. Ich hatte das Gefühl, dass der Film spielt hauptsächlich in irgendwelchen Thronsälen mit viel zu jungen Schauspielern, die offenbar mit vielen Freunden von Duncan Jones besetzt wurden. Und ja, diese Atmosphäre und dieses wirklich liebevolle lebendig machen dieser Welt in all ihren Facetten hat mir halt echt so ein bisschen gefehlt. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich war natürlich mit zwei weiteren Menschen da drin, die das Spiel auch sehr intensiv gespielt haben. Und das mag natürlich so ein bisschen dann nochmal ein anderes Feeling sein, weil die haben natürlich auch genau wie ich dann ganz viele Dinge wiedererkannt, über die man sich einfach freut. Das, was dir jetzt dann vielleicht zu kurz kam, weil es halt natürlich nicht irgendwie auserzählt wird oder man damit keine Zeit verbringt, da dachten wir so, oh, wie cool, die haben mal im Vorbeiflug einen Murloc gezeigt, so, und du freust dich darüber, weil du weißt, dass diese Kreaturen da halt so oft auftauchen und so, aber es spielt halt überhaupt keine Rolle mehr. Oder du siehst mal irgendwie den Schwimmer vom Angeln und freust dich dann wie ein Keks darüber und natürlich wird damit nichts weiter gemacht.
Also Michael Graf. Michael Graf von der GameStar hat World of Warcraft als den teuersten Fanfilm aller Zeiten bezeichnet. weil er genau, also eigentlich genau eure beiden Positionen sozusagen vereint hat in seiner Besprechung, weil er gesagt hat, als Fan fand er ihn super, aber als Zuseher fand er einfach, es ist ein billiger Abklatsch irgendwie von Herr der Ringe oder ein Herr der Ringe für Arme. Mhm. Aber das ist ja vielleicht auch okay. Also ich meine, ein Fanfilm zu machen, der einfach für die Fans super gut funktioniert, ist doch was ganz Fantastisches. Finde ich irgendwie ja, legitim.
Ich meine, ich finde halt den Vorwurf, der ist ja auch häufiger begegnet, dass es Herr der Ringe für Arme ist. Aber das ist ja schon World of Warcraft per se als Spiel, das meine ich ja damit. Es orientiert sich so sehr an diesem ganzen Herr der Ringe-Kanon und der Mythologie und dieser Flora und Fauna, dass man da von einem Film, der das dann anders umsetzt, nichts anderes erwarten kann eigentlich. Ich meine auch die Geschichte, die erzählt wird. Das ist ja ein ganz klassischer alter Konflikt, der tausendmal durchexerziert wurde. Und es ist vollkommen okay, wenn das Fans bedient. Finde ich auch. Und es freut mich auch, dass er dir gefallen hat, Valentina. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sehr viele Fans sehr, sehr viel mit dem Film anfangen konnten.
Ja, lustigerweise war das also irgendwie, glaube ich, gerade das, was jetzt eben zum Beispiel Computerbildspiele kritisiert hat, dass sie fanden, dass das irgendwie als Fanfilm nicht so richtig gut funktioniert hat oder dass es sich zu ernst nimmt. Ich weiß nicht mehr genau, was sie da schrieben. So. Die haben es aber tatsächlich auch so ein bisschen daran aufgehängt. Und also Fans zufriedenzustellen ist natürlich das eine. Ich glaube auch, dass es natürlich irgendwie als Film funktionieren muss, sonst macht es auch die Fans nicht wirklich glücklich. Und ich denke, dass es das schon getan hat. Und um irgendwie auf dieses Thema Story-Universen zurückzukommen, hatte ich eben das Gefühl, dass es tatsächlich was dazufügt. Also eben das, was ich fand, das so ein bisschen düsterer war, was das Spiel gar nicht unbedingt leistet. Und das hat mir so ganz gut gefallen. So. Jetzt mal unabhängig davon, dass es natürlich heute immer darum geht, irgendwie möglichst viel crossmedial zu verwerten und dann hier noch ein bisschen Plüsch verkaufen und all so ein Zeug, das ist ja klar, das ist ja immer so.
Ich habe mal eine Frage an euch beide, weil sowas finde ich immer ganz interessant. Was war denn so das erste Story-Universum, in das ihr euch bewusst gestürzt habt? Christian vielleicht.
Ich glaube, dass das He-Man war. Mhm. Also He-Man, die Actionfiguren, von denen ich keine hatte, weil meine Eltern fanden das irgendwie nicht so gut. Aber was natürlich ich dann umso faszinierender fand, und ich wollte einfach dann alles wissen über diese Figuren, auch das war ja crossmedial, da gab es dann eben auch eine Serie und dann wurde es ausgebaut, dann gab es She-Ra. Übrigens, by the way, eine der absurdesten Szenen, She-Ra konnte ihr Schwert verwandeln und sie konnte das verwandeln in ein Lasso und in ein Schild. Und dann gab es eine einzige Folge, da ist She-Ra aus einem Raumschiff gefallen auf diesen Planeten und ich als etwas, also als neunjähriger, etwas sadistischer Typ, dachte mir so, ja, She-Ra, das überlebst du jetzt nicht, du fällst jetzt da in die Stratosphäre und jetzt will ich mal sehen, wie du aus der Nummer wieder rauskommst und dann She-Ra so, schwer zu Fallschirm. Das einzige Mal, dass aus diesem Schwert ein Fallschirm gemacht werden konnte, ja, einfach so. Ach, das war so ein bisschen Batman-mäßig so, oh Gott sei Dank habe ich noch mein Bat-irgendwas dabei. Da war ich ja wirklich, also da habe ich mich wirklich verarscht gefühlt. Und vielleicht hat das auch ein bisschen meinen Abschied geleitet aus diesem Story-Universum, weil eine Sache, wir reden ja nachher nochmal darüber, was ein gelungenes Story-Universum vielleicht ist. Und für mich ist eine Sache ganz, ganz wichtig, nämlich Glaubwürdigkeit. Ich muss den Eindruck haben, dass dieses Universum glaubwürdig ist. Das ist zum Beispiel auch eine Kritik zum Beispiel von mir an dem neuen Star Wars Film, den ich nicht so gut finde wie viele andere, weil ich eben so wirklich universumsgetrieben bin und mich dann immer frage, hey, wie haben die jetzt irgendwie einen 6-mal so großen Todesstern hinbekommen, obwohl die ja gar nicht die Ressourcen haben des ehemaligen Imperiums und so. Also ich stelle mir dann immer unglaublich viele Fragen. Und da wird es dann für mich wirklich problematisch. Und vielleicht ist dieser Korn des Misstrauens damals eben in dieser She-Ra-Szene schon gesät worden. Aber jetzt Valentina.
Ja, ich überlege die ganze Zeit, ob ich das überhaupt sagen kann, weil das eigentlich damals gar nicht ein Story-Universum war. Heute würde man wahrscheinlich eins draus machen, aber ich habe halt diese diversen Kinderbuchwelten von Astrid Lindgren total geliebt. Also Mio, mein Mio oder die Brüder Löwenherz. Das ist gar nicht ein Universum, aber es sind so ähnliche Welten und gewesen. Und das weiß ich, dass ich da völlig fasziniert von war, weil das halt so eine, das war ja so ein Paralleluniversum. Und später, glaube ich, war es dann, also ein bisschen später, war es dann tatsächlich auch Tolkien. Also ich bin ganz zufällig und eigentlich wahrscheinlich sogar eher spät auf den kleinen Hobbit gestoßen. Und zwar hatten wir dann irgendwie so in der Schule so Projektwoche lesen. Das muss so in der 5. Klasse gewesen sein, also wirklich relativ spät. Und da hatte jede Gruppe, hatte so ein Buch, was sie lesen musste und dann vorstellen. Und ich hatte ein total ätzendes Buch, so war so Young Adult Literatur, ich fand es total bescheuert. Und die anderen hatten den kleinen Hobbit und fanden den voll doof. Und dann habe ich gedacht, gib mir das mal, das andere habe ich durch und ich finde es blöd. So, und dann habe ich den kleinen Hobbit gelesen, war total angefixt und dachte, das ist ja genial. So, und da habe ich dann angefangen, die ganzen anderen Sachen, den Herrn der Ringe, noch hinterher zu lesen. So, das hatte ich bis dato nicht so auf dem Schirm. Und das war, glaube ich, dann echt so mein Einstieg. Und ganz schlimme Anekdote, da habe ich dann entdeckt, so, oh Gott, ey, jetzt wird's aber wirklich schlimm. Als dann die letzte Verfilmung vom kleinen Hobbit kam, da gibt es eine Figur, die nicht im Story-Universum von Tolkien vorkommt. Und wenn man sich damit ein bisschen auskennt, was ich offensichtlich tue, merkt man sofort, das ist falsch. Die gehört da nicht rein. Niemals würde eine Elfe was mit einem Zwerg anfangen, das könnt ihr vergessen. So, und da habe ich gedacht, so, okay, jetzt ist es aus. Ich glaube, da bin ich jetzt drin in diesem Story-Universum. So, damit kann ich das, glaube ich, abschließen.
Weil ich habe heute drüber nachgedacht.
Was ist denn zum Beispiel mit Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen? Wäre ja meine Frage. Ich meine, das haben doch wirklich viele Leute konsumiert. Ist das schon ein Story-Universum? Ich meine, es sind Geschichten, die in einem Universum spielen. Also ich meine, beides spielt in Neustadt, sowohl die Benjamin-Blümchen-Reihe als auch die Bibi-Blocksberg-Reihe. Es ist beides ein Universum. Und später gibt es ja dann auch so Crossover-Geschichten. Es kommen ja auch dieselben Figuren vor. Ist das, also, weil es wäre ja meine Vermutung, wenn das ein Story-Universum ist, dass es möglicherweise eines der ersten Story-Universen war, mit dem zumindest in unserer Generation wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute dann ihren ersten Kontakt hatten als Story-Universum.
Ja, das ist halt die Frage, weil ich glaube, was zu einem Story-Universum dazugehört und womit ich oft ein Problem habe, ist, dass es eine Geschichtsschreibung gibt und eine Mythologie, die diese Welt ausmacht, die natürlich nicht zwingend dazu notwendig ist, um eine Geschichte zu erzählen. So, die ist für mich oft so ein Bonus, den ich auch ganz gut ignorieren kann. Ich denke da zum Beispiel an die Elder Scrolls-Spiele, also gerade Oblivion, wo dann die Mythologie und Historie dieser Welt ja in Büchern erzählt wird, die man im Spielverlauf immer wieder findet.
Die alle 6 Seiten haben, oder?
Alle 6 Seiten haben und man liest vielleicht 2, weil man denkt, oh, ich will jetzt die Atmosphäre auch mal genießen und mich da reinstürzen, aber man ist dann auch sehr schnell gelangweilt. Und man braucht sie nicht, um das Spiel zu verstehen und die Geschichte des Spiels an sich zu verstehen. Und ich glaube, deswegen würde ich mir auch schwer tun, damit sowas wie Bibi Blocksberg als Story-Universum zu versehen, eben weil ja nur die Geschichte um Bibi Blocksberg erzählt wird.
Guter, sehr guter Einwand, aber ich hatte dich unterbrochen. Du hattest heute darüber nachgedacht, was dein erstes
genau,
war. Was war das Ergebnis deiner Überlegungen?
Ja, und ich glaube, das ist ein sehr wesentliches Merkmal auch von Story-Universen. Und zwar, ich war als Jugendlicher sehr, sehr großer Fan von Wolfgang Holbeins,
der
Salem. Was ich letztens noch mal ein bisschen angelesen habe und es ist wirklich grottig geschrieben, aber es gab in diesem Buch und das hat man immer wieder so gemerkt oder in diesen Büchern so eine Mythologie, die mir extrem zugesagt hat. Und ich habe dann erst, es war ja noch so eine Vor-Internet-Zeit für mich, habe ich dann durch irgendeinen Freund erfahren, dass diese ganze Mythologie gar nicht von Wolfgang Holbein ist, sondern von H.P. Lovecraft. Ach, und bin dann eben auf H.P. Lovecraft gestoßen, der diesen ganzen Cthulhu-Mythos mit den großen Alten ja ergründet hat und war so begeistert davon, dass er dann total glücklich ist, wenn man dann rausfindet, hey, es gibt dann noch mehr, es gibt noch andere Autoren, die auch ihre Geschichten in dieser Welt angesiedelt haben und es gibt Computerspiele, die in dieser Welt spielen, wie zum Beispiel Alone in the Dark damals. Und es gibt Filme, die in dieser Welt spielen. Und das hat mir so zum ersten Mal gezeigt, was ein Story-Universum eigentlich sein kann. Ich kannte den Begriff damals nicht. Und wir haben versucht, das auch immer so irgendwie mit meinen Freunden so ungelenkt zu beschreiben. Aber man hatte immer dieses Gefühl, hey, das ist das, was jetzt gerade in diesem Buch steht, ist eigentlich viel, viel größer, als die Seiten tragen können. Und das hat mich damals extrem begeistert. Das Problem, das ich heute mit Story-Universen habe, ist, dass sie, und du hast es eben ganz schön beschrieben, ist, dass ich oft das Gefühl habe, dass sie Geschichten oder auch Medien in Geiselhaft nehmen. Weil sie so eine Fanbase haben, dass es eigentlich schon, glaube ich, oft ein Ding der Unmöglichkeit ist, eine wirklich, wirklich gute Geschichte als Filmemacher zum Beispiel zu erzählen, ohne in Fettnäpfchen zu treten, die einem eventuell dieses ganze Story-Universum so um die Ohren schleudern.
Ja, aber ist eine speist sich die Begeisterung für solche Universen nicht auch daher, dass man eben die Regeln so gut kennt von diesen Universen? Also die Valentina hat ja vorher ein super Beispiel genannt mit diesem Tolkien-Ding, dass ein Elf niemals was mit einem Zwerg haben würde. Ja, das ist ja Das ist ja eine Regel, die sozusagen dieses Universum irgendwie aufstellt, oder eben der Todesstern kann nur das, oder die Macht in Star Wars kann nur das. Deswegen ja dann die Diskussionen, ob jetzt Rey irgendwie, keine Ahnung, das schon können darf und was sich dahinter verbergen könnte. Da werden ja solche Löcher dann gerne auch mal mit Fantheorien zugeschüttet und sowas. Aber ist es denn nicht legitim, klar, für den Filmemacher ist es vielleicht schlecht, aber es ist ja nun mal auch inhärenter Bestandteil der Faszination, die Regeln eines Universums halt zu verstehen. Also ich meine, wenn ich Fußballfan bin und ich verstehe die Fußballregeln, finde ich es halt auch scheiße, wenn jemand halt irgendwie den Ball mit der Hand irgendwie ins Tor wirft, ja. Insofern, auch wenn es dann vielleicht geiler aussieht oder so, ja. endlich mehr Tore fallen und so. Ich finde, ist es nicht legitim, das dann auch einzufordern von einem Filmemacher, dass er sich halt, um endlich mal an die fucking Regeln irgendwie zu halten hat, die aufgestellt worden sind. Da muss er sich halt mal damit auseinandersetzen. Ja, verdammte Axt.
Ja, als Fan muss man sich immer auch ein Plastiktütchen zurechtlegen, in das man notfalls reinatmen kann.
Ja, aber Memo, das war ein Angriff.
Ich glaube, es macht halt aus vielen Menschen, die halt mit diesem Story-Universum dann irgendwas machen müssen, kreativ machen müssen, halt Dienstleister, die im Grunde ein Konsumentenprodukt abliefern, das nach maßgeschneiderten Regeln funktioniert. Ich tue mich halt sehr schwer mit so einem weißen Nerd-Rage. Und ich will jetzt nicht klingen wie ein Social Justice Critic. Aber ich habe oft das Gefühl, dass diese ganze Story-Universums-Kultur, und das ist ja auch nachgewiesen im Grunde aus dieser amerikanischen weißen Mittelschicht-Babyboomer-Generation der 60er, 50er und 60er entstanden ist. Eben dann mit Star Trek, mit Herr der Ringe, mit allem, was halt dazugehört und was es da noch so gibt. Star Wars natürlich auch, ist halt so wahrscheinlich das bekannte Babyboomer-Film-Regie-Ära-Beispiel überhaupt. Und dass Story-Universen immer auch in Ländern sehr groß sind, die eigentlich recht gut umsorgt sind. Also zum Beispiel Japan ist auch so ein... Japan hat extrem in den 80ern angefangen, Story-Universen zu entwerfen. Da sind ganze Media-Franchises innerhalb von kürzester Zeit aus dem Boden gestampft worden, die auch unglaublich erfolgreich und gigantisch geworden sind. Ganz kurze Randnotiz, es gab so eine in den 80ern eine Dungeons and Dragons Rollenspielgruppe, also die wirklich Pen und Paper gespielt haben, und die haben auf Basis von der Welt, die sie selbst entworfen hatten, ist ein gigantisches Medienfranchise entstanden, A Record of Lodoss War, in dessen Zuge unter anderem über 10 Millionen Romane verkauft wurden, ausschließlich in Japan. Das ist für ein Land wie Japan eine sehr, sehr beeindruckende Zahl, besonders wenn es eben nicht um Manga geht, sondern um gedruckte Literatur. Und gerade die 80er in Japan waren halt auch so eine Zeit von extremen Reichtum von einer problemlosen Zeit. Und ich glaube, es ist so, so der weißen westlichen Mittelschicht ihr inhärent, sich diese Welten zu entwerfen, weil es ja auch nichts anderes gibt, so wenn man ein recht sorgloses Leben führt, sage ich mal, und auch die Zeit hat und die Möglichkeit, sich eben da reinzuschmeißen, weil die Welt schon komplett entdeckt und erobert ist und ich jederzeit eine Satellitenaufnahme der Erde aufrufen kann, um mir halt das Dach meiner Nachbarin anzusehen, bieten halt Storywelten eine gelungene Abwechslung. Und ja,
aber
und
müsste die nicht auch für, also entschuldige mich da kurz rein, es klingt schon alles plausibel, aber müsste das dann nicht genauso auch für eine nicht weiße Mittelklasse gelten? Also die, blöd gesagt, die gibt's ja auch irgendwo.
Ich kenne sie nicht.
Wenn wir jetzt von den USA reden oder so, also
Ich meine die Menschen, die diese Welten entwerfen natürlich und
okay. die sich reinflüchten, meinst du?
Entwickeln das natürlich, man entwickelt ja solche Dinge erstmal immer auch für sich selbst und die Menschen, ja, die man kennt, die Menschen, die man um sich hat, ja. Und die meisten Menschengruppen sind nun mal homogen. Das ist normal. Ja. Ist auch den Menschen, denke ich, so angeboren. Und dieses Ding kann aber, und ich glaube, dass diese fast schon Ersatzreligion, die man sich da schafft, die kann halt in eine extreme Wut halt umschlagen. Und die sehe ich halt so oft.
Ja, ich finde das ein sehr, sehr schönen Vergleich, also auch Ersatzreligion, weil ich ja, also man könnte es natürlich auch umgekehrt betrachten, dass man nämlich sagen kann, das Aufkommen der Storywelt in den 70er Jahren ist sozusagen ein Symptom dafür, dass damals die Mittelschicht tatsächlich auch ja ein sorgloses Leben führen konnte. Ja, das war ja sozusagen eine historische Ausnahmesituation, die auch also damals sozusagen auch dieser Satz, uns wird's mal besser gehen und so weiter und so fort, was ja heute nicht mehr da ist, wenn man sich halt Armuts- und Reichtumsverteilung und die ganzen Abstiegsängste und sowas anschaut. Das ist ja sozusagen ein positives Indiz dafür, dass vielleicht auch was richtig gelaufen ist, um das mal auf die ganze Globalebene zu hieven, während vielleicht der Glaube an andere Story-Universen, wie zum Beispiel die Religion, kann man ja auch eben als Story-Universum bezeichnen. Auch da werden Leute sehr, sehr wütend, wenn Leute das Story-Universum anders verstehen, als sie es tun oder die Regeln anders interpretieren. Vielleicht eben dann sozusagen das Story-Universum war, was man in Zeiten dann lieber verwendet hat, in denen es eben dann den Leuten schlechter ging. Mhm. So, um jetzt mal eine steile These, aber
ja. Nee, ich verstehe das. Ich glaube, es hat auch so sehr viel mit so einem gewissen Nerd-Stolz zu tun. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ich glaube, es geht halt nicht nur darum, sich in der Welt zu verlieren, sondern sie auch beherrschbar und kontrollierbar zu machen. Ist, wenn man Leute beobachtet, die zum Beispiel jetzt Game of Thrones-Fans, ja, ja. Die sich dann oft gegenseitig übertrumpfen wollen mit ihrem Wissen, ja, und auch natürlich den anderen zu korrigieren und ihn in seine Schranken zu weisen.
Das mache ich immer mit unserem gemeinsamen Freund Christian Alt, okay, dessen Game of Thrones Wissen wirklich noch ausbaufähig ist. Meine Fresse, hey. Ich hab ihm heute wieder bei Facebook, habe ich ihm irgendwie erklärt, wie was überhaupt, welche Burg da letztens erobert worden ist und zu welchem Haus es gehört und so weiter und so fort. Mein Gott, ja, diese Nachhilfe, die man da geben muss, ja.
Ach. Ja, oder nennst einen Schwanzvergleich. Ist es ja auch oft, ne? Also, wer hat die meisten Artikel gelesen, wer versteht die meisten Bezüge und so. Und ich finde das auch witzig, solange es eben nicht in so einen merkwürdigen Zorn umschlagen kann.
Gibt es aber auch fairerweise in anderen Bereichen, also Fußball, ja. Ich meine, es wurde bei der WM 2006, glaube ich, wurde eine erschossen. Zwei Leute, glaube ich, sogar, von einem Deutschen, weil... Es war eine italienische Kneipe, die hatten behauptet, Italien hat 4 Weltmeistertitel. Er hatte behauptet, es wären nur 3. Sie hatten recht, er nicht. Aber weil er hat sie ja trotzdem erschossen. Ich meine, weißt du, da kommen dann natürlich auch solche Phänomene wie Nationalismus und solche unangenehmen Sachen mit rein. Aber ich glaube sozusagen, das ist natürlich diese Rechthaberei ist natürlich ein weit verbreitetes Phänomen und natürlich sich... da hat man eben sein Ding, wo man eben gut ist. Und ich glaube, das, was du ansprichst, so diese Beherrschbarkeit der Welt, dieses Neo, Ding, ja. Neo, der ja in Matrix, weil er die Regeln der Welt versteht, also der Matrix, kann er ja sozusagen diese ganzen abgespaceden Moves halt machen. Ja, das ist natürlich was, was dort dann sozusagen im Kleinen eben dann auch funktioniert und vor allem wahrscheinlich im Internetzeitalter.
Ich glaube aber, dass Frauen auch nochmal anders damit umgehen. Ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht in den Nesseln, Valentina. Aber ich sehe online, gerade online, eher diesen männlichen Rage, der da oft ausbricht. Und ich glaube, dass Frauen einen anderen Zugang zu diesen Story-Universen haben, weil zum Beispiel diese ganze produktive Fankultur, also in Form von geschriebener Fanfiction oder auch in Form von Zeichnungen oder generell kreativen Outputs, die dann aus Begeisterung für so eine Storywelt entstehen, eher Frauen zugeordnet werden kann. Ich weiß nicht, ob, also das ist jetzt nur eine Beobachtung, die ich so gemacht habe, gerade im Internet. Würdest du das auch so sehen, Valentina?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube nur, dass sich im Grunde genommen halt so dieses vielleicht Fantum oder Nerdtum einfach da ein bisschen anders äußert. Also Nerd würde man ja eher so ein bisschen männlich besetzt sehen, also ziemlich sicher sogar, weil die dann vielleicht gerade diejenigen sind, die da sehr stark so ein Hoheitsding draus machen und halt sehr stolz sind auf viel Wissen und so. Und Frauen bringen, glaube ich, für die gleiche Welt gar nicht weniger Begeisterung auf, nur machen sich daraus, glaube ich, nicht so ein Regelkunde-Ding, als wäre das irgendwie eine Abseitssituation beim Fußball. Und das scheint mir dann doch eher so ein bisschen so ein männlicher Umgang mit so Universen zu sein. Aber ich glaube, die Begeisterung per se ist von beiden Seiten aus gleich. Das äußert sich offenbar
nur ein bisschen gleich, anders. Ja, das meine ich doch, wie das dann letztlich äußert.
Ja, ich würde schon sagen, dass man das sagen kann. Das
ist eine schöne Beobachtung, also die ich auch so jetzt auf meiner privat-empirischen Basis auch teilen würde. Ja, also dieses Kreativ tatsächlich, ja, das ist wirklich eine schöne Beobachtung, gefällt mir.
Aber jetzt muss ich mal was Doofes noch fragen bei diesen Story-Universen. Wir reden, aber im Grunde genommen sind Story-Universen ja eigentlich immer oder nahezu ausschließlich Fantasy oder Science-Fiction, oder? Wir reden nie so wirklich von realweltlichen Story-Universen. Macht ja vielleicht auch keinen Sinn. Vom Namen her nicht.
Also es gibt ja so Sachen wie, ich meine, die werden ja nicht, ich weiß jetzt nicht, also aber zum Beispiel hat ja Quentin Tarantino mal gesagt, dass alle seine Filme im selben Universum spielen.
Und also das sie atmen ja sicher den gleichen Geist, aber ich würde das auch nicht unbedingt als...
Er hat gesagt, das ist dasselbe Universum. Sozusagen alles, was dort passiert, ist wirklich... Also ich habe nur mal eine Überschrift gelesen. Leider weiß ich dazu nicht mehr. Und ich bin mir nicht sicher, ob sowas wie zum Beispiel... Also so komplexe Geschichten wie Deadwood oder The Wire oder sowas, wo es ja auch dann viel Wikipedia-Stuff dazu gibt und viel Debatten und Charakterzeichnungen und Backstories, ob sowas nicht auch schon zumindest am Story-Universum schnüffelt.
Naja, Story-Universum ist ja ein recht neutraler Begriff. Also ein Story-Universum ist ja auch eine Soap letztlich, wo du, wenn du als Autor anfängst, erstmal der Serienfibel bekommst und wenn es schon 500 Folgen gab, dann hast du echt ein Problem, weil du musst sehr, sehr viel lesen, was in den letzten Folgen
also
so
Downton alles passiert. Also Downton Abbey ist sozusagen auch ein Story-Universum.
Im Grunde sind es das Story-Universum. Halt ist die Frage, ob es ein World-Building gab oder nicht.
So, also bei The Wire zum Beispiel gibt es doch definitiv ein World-Building.
Ich habe The Wire nie gesehen.
Also es ist natürlich, es basiert natürlich so halbdokumentarisch irgendwie und so, also weil es auf seinen Büchern basiert und auf persönlichen Beobachtungen, aber natürlich sind die ganzen Figuren fiktiv und er baut sozusagen eine sehr komplexe Welt, die natürlich real existiert, also es ist Baltimore und so. Auch Schauplätze, es gibt diese Baltimore-Tours, wo Leute irgendwie sich zu den Schauplätzen und zu den Drogenecken karren lassen, aber er tut sozusagen sehr, sehr, mit sehr viel Liebe zum Detail diese Welt in Baltimore sozusagen aufbauen, ne? Also die Figuren und die ganzen Zusammenhänge und so Sachen, ja, also da steckt schon viel drin. So.
Aber es ist ja eine existierende Stadt. Ich glaube, dass Worldbuilding auf fiktionaler Basis hat natürlich einen anderen Reiz für einen Zuschauer.
Weil, mir fiel das auch nochmal ein, weil als Memo sagte, dass diese diversen Geschichten auch sehr oft von ja weißen Mittelklasse-Menschen kamen, so aus einer bestimmten Zeit raus, aus einem bestimmten Zeitkreis raus entstanden sind. Und man weiß ja aber auch, dass speziell Fantasy, auch Horror natürlich, aber vor allen Dingen Fantasy, so einem bestimmten Alter gut funktioniert, so bei Teenagern halt, weil man auf der einen Seite noch nicht so raus ist aus der Kindheit sozusagen, aber auch noch nicht erwachsen ist. Und das bietet so eine gute Zwischenwelt, sich zu identifizieren und irgendwie auszuprobieren, ohne dass das halt so wirklich real ist. So. Das muss man da vielleicht noch ergänzen.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele erfolgreiche Young Adult Romane in Fantasy-Welten spielen. So wie Tribute von Panem oder Dreibeinige Herrscher, um mal was für unsere Generation nochmal anzubieten.
Naja, und solche Universen wie halt Warcraft, um das wieder mal aufzunehmen, die sind natürlich vor allen Dingen, glaube ich, auch deswegen so stark diskutiert und da gibt es so viel Deutungshoheit, Diskussionen, weil das wiederum, das greift ja auch schon bestimmte Settings auf. Von Dungeons and Dragons stammen die Regularien. Wenn man ein anderes Story-Universum, die Drachenlanzen-Romane gelesen hat, von denen es auch also in zweistelliger Anzahl Bücher gibt, das ist eine Romanreihe, aus verschiedenen Storyteilen zusammengesetzt sozusagen, die ist mal entstanden aus einer Rollenspielkampagne, aus einer Pen-and-Paper-Rollenspielkampagne. Ja. So, und die habe ich dann auch mal irgendwann angefangen zu lesen, habe, glaube ich, bestimmt 45 Bücher davon gelesen. Und wenn man dann wiederum World of Warcraft spielt, merkt man sofort, da kommt das her, dass, weiß ich nicht, die Gnome solche Tüftler sind und Zwerge halt dies und jenes machen. Das kommt alles irgendwie aus diesen Dungeons and Dragons und Drachenlanze-Dingen. So. Das haben die ja auch alle konsumiert. Also das sagen sie ja auch ganz offen. Und dann weißt du natürlich auch relativ schnell, okay, das sind so feste Gesetzmäßigkeiten. Und wenn dann halt ein Autor oder ein Regisseur, ein Drehbuchautor sagt, ich mache das aus dramaturgischen Gründen anders, gibt's halt einen Aufschrei.
Ja, ich glaube, ich meine, Gründe, wieso Fantasy bei vielen Leuten funktioniert, gibt es, glaube ich, viele. Also ich weiß, dass die Fantastik zum Beispiel, da gab es durchaus viele so Sozialisten und sowas so im 19. Jahrhundert, die das groß gemacht haben, oder auch Conan der Barbar, was sozusagen, da ging es auch darum, eine komplizierter werdende Welt einfacher zu fassen, wo man sich sozusagen noch mit physischer Gewalt behaupten kann, ja. Conan der Barbar stammt, glaube ich, aus den 20er Jahren, ne? Also so diese Pulp-Romane. Also ich glaube, das ist sehr vielfältig. Leider trage ich die ganze Zeit dazu bei, diesen Begriff des Story-Universums zu verwässern. Ich möchte allerdings noch ein Franchise in die Manege schreiben, in die Manege werfen oder in die Arena. Ach, ich finde das Bild jetzt nicht. Werfen, das ein sehr beliebtes Story-Universum ist, aber nicht Fantastik ist, nämlich Sherlock. Sherlock war ja so das erste Fandom-Ding, also damals schon so Ende des 19. Jahrhunderts, als die Leute angefangen dort haben, eigene Geschichten zu schreiben, und da wurde das Büro von ihm ausstaffiert, da fing das mit der Fanfiction auch ganz stark eben an, da haben die Leute demonstriert, als es irgendwie nicht weitergegangen ist, und es gab, keine Ahnung, irgendwie, also das gilt so als der Beginn des modernen Fandoms, und das finde ich ja interessant, dass das heute ja wieder so ist. Also Sherlock ist ja, wenn es um Fanfiction geht, gerade bei jungen Frauen äußerst beliebt und ist keine Fantastik, ja? Also es arbeitet natürlich mit solchen Mitteln, aber es ist ja eigentlich genau das Gegenteil, weil es ja so dieses Ding ist, alles kann letztendlich auch rational erklärt werden, auch die Dinge, die einem übernatürlich vorkommen.
Ich glaube, der Grund dafür ist sehr schnell gefunden, und zwar Benedict Cumberbatch.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Wer ist das?
Nee, wirklich. Naja. Ich glaube, Sherlock ist tatsächlich so unglaublich beliebt, gerade bei weiblichen Fanfiction-Autoren, Autorinnen von eben wegen Benedict Cumberbatch.
Da diese unfassbar große Anzahl an homoerotischer Fanfiction dazu zwischen Sherlock Watson?
Das muss wirklich eine Frau erklären, weil das ist auch ein iranisches Phänomen, dass zum Beispiel ein Großteil von homoerotischen Mangas in Japan, und da gibt es nicht gerade wenige, fast ausschließlich von Frauen geschrieben und gezeichnet werden. Valentina, was zieht euch Ladies? Aber ich meine also, auch, wenn man schaut, dass zum Beispiel Lesbenporn ja an Heteromänner.
Das nimmt jetzt hier gerade eine ganz merkwürdige Wendung.
Macht es natürlich Sinn, ja, dass es umgekehrt genauso läuft und funktioniert. Ja,
also bei Sherlock kann ich ehrlich gesagt. Ich
würde mega auch Sherlock.
Da kann ich ehrlich gesagt nur spekulieren. Ich habe auch offen gestanden gar nicht alle gesehen. Ich meine, ich fand die natürlich sehr gut, aber ich habe sie überhaupt nicht alle verfolgt. So. Von daher kann ich generell da nur spekulieren. Ich glaube, bei Sherlock Watson ist es wirklich einfach so, es gibt bei den meisten Geschichten, also die seriell erzählt werden, wo irgendwie so ein Duo unterwegs ist, gibt es immer auch noch einen Sidekick, der irgendwie so ein Counterpart ist, also zusätzlich zu zwei Hauptfiguren, so die ja per se schon gegenseitig so eine Art Sidekick-Funktion haben. Aber dann gibt es halt oft einfach auch noch eine Frau oder irgendwie ein halbwegs irgendwie was weiß ich, und wenn es irgendein Viehzeug ist oder sowas. Mhm. Und das gibt's halt da gar nicht. Das ist wirklich eine rein männliche Gruppe. Da spielen Frauen überhaupt keine Rolle. Also in der modernen Serie vielleicht schon eher, aber in dem ursprünglichen Ding ja so gar nicht. Oder bestenfalls mal irgendwie als Randfiguren. Und vielleicht ist es deswegen so, dass man da meint,
auch man nimmt halt, was man hat.
Genau, dass man deswegen meint, da kann man doch gleich noch ein paar homoerotische Ideen reinflechten, wenn sonst schon keine Frau am Start ist. Dann muss doch da irgendwie, irgendwas braucht man doch. Irgendwie Plüschohren, was Plüschiges, was Warmes, was Emotionales. Und das ist ja da sonst nicht drin.
Seht ihr eigentlich so ein bisschen die Gefahr, dass Story-Universen so schnell und groß wachsen können, dass sie in sich zusammenbrechen und dann uninteressant werden? Es ist ja so ein Ding, dass zum Beispiel mit den, das vergisst man oft, weil Superheldenfilme gerade so erfolgreich sind, aber Superheldencomics, es gab so eine Zeit, ich glaube, das war in den 80ern oder 90ern, hatten halt wirklich das Problem, dass es irgendwann zu viel war. Und zwar so viel, dass sich die Geschichten wiederholt haben. Weil man durch war in diesem Pool von seinen 300-400 Superhelden, wo immer mehr und mehr dazugekommen sind, um wieder irgendwas Neues vermarkten zu können. Seht ihr das?
Also bei den Superhelden sieht man es ganz gut, ja. Ob das bei den anderen Welten, da müsste man jetzt mal überlegen. Ich habe gerade so nebenbei, als du erzählt hast, überlegt, welches ist denn eins der aktuellsten und jüngsten Story-Universen? Da fällt mir jetzt spontan auch wieder nur Game of Thrones ein.
Na, Harry Potter auch. Harry Potter,
oder? Naja, ja, und was ist, hatten wir vorher schon, Young Adult, was ist denn mit Tribute von Panem? Ist das kein? Ja, was meinst du, Memo?
Wahrscheinlich schon.
Doch.
Ich muss mich übrigens entschuldigen, weil ich wurde gerade angetwittert, eigentlich vor 20 Minuten, dass ich so sehr ploppen würde mit meinem Mikro. Ja, ich wusste auch gar nicht, dass wir live auf Sendung sind.
Oh, okay.
Danke für den Hinweis. Ich versuche es weiter wegzuhalten. Sorry, weitermachen.
Wir sind auch gar nicht live. Das ist einfach eine infame Behauptung von irgendeiner alten Folge, garantiert.
Ah, okay, alles klar. Okay.
Ja, nee.
Aber hatte mich schon gewundert. Okay. Entschuldigung für diese Unterbrechung. Aber genau, also Young Adult, Tribute von Panem ist, glaube ich, so recht neu.
Ja.
Und natürlich, wie heißt das mit dem Vampir bis zum Morgengrauen und so?
Ja, das wäre mir auch noch eingefallen.
Twilight.
Ne? Also ja. Wo er auch Shades of Grey daraus hervorgegangen ist, das in diesem Universum spielt, das die erfolgreichste Fanfiction aller Zeiten. Über die Qualität darf man wohl gespaltener Meinung sein.
Aber es zeigt, es ist halt echt für jeden Geschmack was dabei.
Klar.
So, also es ist der ganze Markt ist eigentlich komplett abgedeckt. Umso spannender ist dann natürlich die Frage, was uns in Zukunft so erwarten wird und welche Trends sich. Ich bin ja immer davon überzeugt, wenn man Popkultur die letzten 100 Jahre betrachtet, wenn man da überhaupt von Popkultur sprechen kann, aber dass natürlich alles, was irgendwie mal groß ist, auch mal endet und dann etwas Neues beginnt.
Ja, und Harry Potter endete ja zum Beispiel, was
endet,
auch das ganz
ist
gut ist.
Ja, genau. Irgendwann ist so der Kanon halt abgeschlossen, ja. Ist halt die Frage, genau, wie handhabt, gibt es eine Autorenhochheit, wie zum Beispiel bei Harry Potter? Also man kann davon ausgehen, dass wie heißt sie?
J.K. Rowling,
das nie aus der Hand geben würde an irgendwelche anderen Autoren, wie es zum Beispiel dann doch bei Star Wars passiert oder bei Star Trek. Ja, ich glaube, da muss man
auch unterscheiden. Ist, ja. Gegenbeispiel ist ja auch Herr der Ringe, ne? Also die Familie von Tolkien hält da ja total den Daumen drauf. Da darfst du ja gar nichts machen, ja. Ist, also, oder man kann es natürlich so machen wie Disney, ja. Hatten wir am Anfang einfach Sachen wegschneiden.
Ja.
Und ich würde auch sagen, dass man nicht drumherum kommt, Sachen wegzuschneiden oder es enden zu lassen. Mhm. Weil du hast immer das Problem eben, du musst neue Höhepunkte finden. Mhm. Und wenn du neue Höhepunkte finden musst, ja, und das Universum sich explosionsartig in Lichtgeschwindigkeit ausdehnt, ja, dann sind diese Höhepunkte irgendwann keine Höhepunkte mehr. Dann dreht es sich halt nur noch im Kreis. Also ich finde, Star Wars ist ein gutes Beispiel. Wir haben den Film Nummer 1 und wir haben die Öffnung zum Universum mit dem zweiten Film. Ja, ich bin dein Vater, Luke, ja. Das ist ja sozusagen der Moment, wo sich das Universum öffnet, weil plötzlich weißt du, okay, da ist irgendwas komplett schiefgelaufen in der Familiengeschichte der Skywalkers. Okay, es muss was davor gegeben haben, es muss was danach gegeben haben. Und das ist sozusagen der Punkt, wo sich explosionsartig dieses Universum halt öffnet. Und dann hast du natürlich diese Geschichte mit, dass dann auch jede Figur und jeder Film und die ganze Lizenzgeschichte und irgendwann, also ich habe viel an diesem Star Wars Wiki verbracht, irgendwann ist, weißt du, es muss immer noch einer draufgesetzt werden und immer einer drauf und dann ist halt das, was, wieso du dazu gekommen bist, ist halt dann verschwindend gering und wird halt total entwertet. Und das ist etwas, was ich schwierig finde. Ich finde zum Beispiel, was interessant ist bei Game of Thrones, um darauf zu kommen, dass da, ich könnte mir vorstellen, dass das, was erzählt wird, endet mit irgendeinem Roman von dem Autor. Aber er hat sozusagen in diesen ganzen Romanen Dinge reingestreut, wo du andere Geschichten und Filme und so weiter dort erzählen kannst. Also das Universum ist sozusagen, also damit könntest du so es explodieren lassen, wenn man so will, wie bei Star Wars, aber es ist trotzdem fertig, ja? Du könntest immer noch irgendwelche Geschichten von den irgendwelchen Targaryen-Kriegen erzählen, die halt angedeutet sind oder erzählt werden oder dies und das. Du könntest weit vorgehen in der Geschichte und du hättest trotzdem nicht dieses Gefühl, dass es nur noch darum geht, eins draufzusetzen und dieses Universum ins Unendliche auszudehnen. Das finde ich gar nicht so schlecht ein Kompromiss.
Ich merke halt, umso älter ich werde und desto weniger Zeit ich habe, mag ich halt mittlerweile Story-Universen wahnsinnig gerne, die nur angedeutet sind. Mad Max ist zum Beispiel so ein Beispiel, der letzte Mad Max, wo ständig irgendwelche Dinge am Rand passieren, die man selbst mit Bedeutung aufladen kann, aber man muss es nicht. Man muss es nicht, weil es eine Geschichte gibt, die stark genug ist oder actionreich genug erzählt, dass die mich durch den Film trägt und nicht unbedingt das Worldbuilding und das Story-Universum als anderes. Ein anderes Beispiel, was ich wahnsinnig schätze, ist zum Beispiel Dark Souls. Dark Souls hat das wunderbar gemacht, wirklich mich in eine Welt zu schmeißen, in der die Dinge erstmal gegeben sind und für mich nie ausformuliert werden in Form von einer Karte, die ich finde, oder einem Buch, wo ich mich dann pro Volume durch 6 Seiten irgendwie durchblättern kann. Und das empfinde ich als sehr, sehr angenehm, weil es dem Kopf und mir genug Raum für meine eigene Fantasie lässt, aber mich nicht belastet mit dem Gefühl, okay, ich muss jetzt echt mal in leserische Vorleistung treten, um da auf den Stand zu kommen und in der Gegenwart der Geschichte überhaupt erstmal anzukommen, um mich dann eben frei bewegen zu können.
Ja, das stimmt. Mad Max kriegt das wirklich gut hin. Ich würde noch ein Beispiel bringen, was mir noch zwischendurch einfiel, ist Guardians of the Galaxy, was ja eine Comic-Verfilmung auch ist, wo das, finde ich, aber auch ganz gut funktioniert. Also ich kannte den Comic überhaupt nicht, muss ich gestehen. Ich habe den Film gesehen, fand den super und der hat für mich sehr, sehr lebendig eine Welt transportiert, ohne die nonstop auszuerzählen. Aber man hatte das Gefühl, da steckt schon was drin. Da hat sich James Gunn, der Regisseur, schon Mühe gegeben, das nicht so nebenbei durchzuhuscheln, sondern das wirkte schon greifbar und lebendig, ohne dass es eben auserzählt wurde. So.
Schon elegant erzählt. Gerade, ey, wenn du, ich habe letztens noch mal reingeschaut in Dune, der Wüstenplanet von David Lynch. wo er ja irgendwie erst einsteigt in den Film, wenn der Roman bei Seite 100 oder 200 ist und die komplette Vorgeschichte in einer Art erklärerischen Prolog fassen musste, der schon so überladen ist mit unterschiedlichen Königs- und Adelshäusern und der ist auf dem Planeten und die machen das und die machen jenes, damit du überhaupt erst einsteigen kannst in den Film. Und ich glaube aber, da ist man schon mittlerweile runter, weil Filme natürlich ein Budgetvolumen erreicht haben, das garantieren muss, dass jeder, egal ob du den Comic kennst oder die Vorlage oder eben nicht, dich halt sofort zurechtfinden können musst in dem Film. Im Vergleich zu irgendwelchen Fantasy-Romanen aus den 80ern von Bastei Lübbe, wo du am Anfang irgendwie so eine zweiseitige Karte hast. Und egal, wo du im Roman bist, du musst dann immer wieder auf diese Karte zurückspringen, um jetzt zu checken, ah, okay, da bin ich jetzt. Und da stehe ich halt gar nicht mehr drauf. Da habe ich auch echt ein Problem mit.
Ja, da ist Game of Thrones natürlich auch irgendwie so ein Paradebeispiel, wo man eigentlich wahnsinnig wird. Wie gesagt, ich kenne ja nur die Audio, also ich habe tatsächlich die Audiobücher auf Englisch gehört. Ja, ich bin nochmal ein Spezialfall. Ungekürzt selbstverständlich, gelesen von Roy Dotrice. Das habe ich immer auch ausraste, wenn ich deutsche Namen höre. Ich denke, nein, was habe ich denn damit gemacht? Aber es ist halt tatsächlich so, dann, nachdem diese Bücher jetzt dummerweise endeten und die Serie aber weiterging, habe ich mich dann aufgerafft und habe die erste Folge der sechsten Staffel geguckt und bin fast kollabiert, weil ich die ganze Zeit dachte, Sekunde, Moment mal, der hat ja nicht nur irgendwie komprimiert und Dinge nach vorne gezogen, die im Buch weit später passieren, sondern er hat auch ganze Handlungsstränge auf andere Personen übertragen. Und da denkst du wirklich so, jetzt, ich trinke euch. Ich werde wahnsinnig.
Ja, also ich finde es immer noch super, sich da hinein zu begeben und das zu erforschen und auch die Geheimnisse zu lüften.
Dagegen ist aber Tolkien wirklich ein Kammerspiel.
Ja, ja, personell. Genau. Wenn ich durch dieses, also ich bin natürlich so ein Wikipedia-Maniac, ich kann halt Stunden verbringen, damit irgendwas über den 100-jährigen Krieg zu lesen, nur da weiß ich natürlich, wie es ausgeht.
Jetzt spoiler das
während,
nicht.
Während ich, ja, der Ausgang ist übrigens auch gar nicht so kompliziert, aber ist egal. aber bei Game of Thrones gibt mir sozusagen genau dasselbe, wenn ich durch dieses Wiki-Ding sehe, nur dass ich eben das nicht weiß, ja. Und das ist schon toll, also ich weiß dann nie also bei jeder Seite, die sich dann öffnet, weiß ich das eben alles nicht. Und das finde ich schon sehr faszinierend. Also ich halte sehr, sehr viel von meiner Idee, sowas demnächst einfach gleich so ein Story-Universum gleich als Wiki zu entwickeln und dann muss der Memo auch nicht zurückblättern oder sowas. Ja? Vielleicht ist das ja auch so eine Frage. Also vielleicht sind ja auch komplexe Story-Universen gar nicht so sehr gemacht als lineares Medium, sondern sie sind eben spinnenförmig und vielleicht muss man dann auch sie genau so abbilden, ja, als Link-Spinne, als Netz, ja.
Ich hätte mir das durchaus bei Game of Thrones gelegentlich gewünscht, weil also wie gesagt, das ist ja dann im Original, wenn man die Bücher liest oder hört, ist das Personal so groß, dass und gelegentlich kommen in manchen Büchern tauchen bestimmte Figuren gar nicht auf. Der Strang wird halt liegen gelassen und taucht erst ein Buch später wieder auf. Und dann denkt man sich, Sekunde, was hat der noch gleich gemacht zuletzt? Und mit wem ist der jetzt? Das ist wirklich so, und das hätte ich mir tatsächlich gerne mal auf so einem sehr großen Plakat, irgendwie in so einer sehr schönen Grafik, hätte ich das gerne gesehen, wo so feine Linien zwischen Personen mit kurzen, wichtigsten Schnipseln. Das wäre auch echt ein Kunstwerk, wenn das jemand mal so richtig gut machen würde.
So was Ähnliches hat South Park gemacht. Also es gibt eine South Park-Folge, wo Mr. Garrison an so einer Tafel steht und anstatt Geschichtsunterricht zu halten, hält er halt Geschichtsunterricht, aber eben über Game of Thrones. Er hat ein super kompliziertes Organigramm und an der Tafel steht dann mit so einem Zeigestab da und erzählt sozusagen diese Game of Thrones-Geschichte. Also
aber ich kann ja, ich bin, ich habe mich besser.
Dein Wunsch wurde immerhin, satirisch wurde der schon aufgearbeitet.
Ich habe mich besser in Game of Thrones zurechtgefunden, was dieses Figurenkarussell betrifft, als in 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel García Márquez.
Gar nicht nur den Film gesehen.
Für das ich für den Roman wirklich mir im Internet auch so eine Art Stammbaum besorgen musste, weil diese Generation von Menschen ja alle auch ähnlich benannt sind, um metaphorisch zu erzählen, dass sich ja in der Geschichte nichts ändert und die Kinder, die Eltern, die Fehler der Eltern wiederholen. Und das hat mich so abgefuckt, dass ich mir irgendwann wirklich so ein Diagramm dann ausgedruckt habe, um dann zu, okay, das ist die sechste Generation von weiblicher Seite und die heißen so wie die dritte und okay. Ich glaube, es ist auch wirklich ein Zeitfaktor. Also ich will das per se nicht so verteufeln und schlecht reden. Ich sage immer, ich bin ein Dad, der versucht, über die Runden zu kommen. Und wenn man wenig Zeit hat, dann reicht es auch für kleine Zeit, reicht nur für ein kleines Story-Universum.
Die Mumins.
Ja, genau, die Mumins. Zum Beispiel, tatsächlich.
Großartig.
Ich sehe aber zum Beispiel, und das finde ich halt ganz interessant, jetzt gerade bei meinem Sohn halt, wie das so langsam so anfängt mit dem Make-Believe, nennen die Amis es ja, wo man quasi so tut, als ob, und dann auch unterschiedliches Spielzeug so langsam zu Geschichten verknüpft wird und ich so erste Impulse sehe, wie Geschichten erzählen und sich Geschichten zusammen fantasieren in einem Menschen halt überhaupt abläuft. Und vielleicht ist das was Urmenschliches, sich diese Universen, oder was Urkindlich und Jugendliches, sich diese Universen zu erdenken. Und es kam irgendwie mit der marktwirtschaftlichen Power der weißen Mittelschicht zusammen, die erkannt hat, wie man das gut für alle Menschen vermarkten kann. Aber ich glaube, es ist etwas, was jeder Mensch irgendwie von sich kennt und mag und gar nicht so sehr jetzt nur einer Nerd-Gruppe eigen, die sich dann, vielleicht muss ich das so persönlich nochmal relativieren, was ich vorhin gesagt habe.
Ja, aber das ist doch ein sehr schönes Schlusswort.
Ja. Ja, vielleicht können wir kurz am Ende sozusagen, ich habe noch mal kurz geschaut, was wir uns da so aufgeschrieben haben, und da steht: eine Sendung über Worldbuilding, also über die Frage, wieso Story-Universen entstehen und am Leben gehalten werden. Könnten wir das kurz jetzt in einem Satz beantworten? Nein. Story-Universen entstehen, wenn... irgendwas mit Plüschohren... und
weil der Mensch in seiner narzisstischen Überheblichkeit und um sich mit Gott zu messen, seine eigenen Welten
werfen. Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen.
Und weil Menschen gerne Geld verdienen.
Und weil sie gerne Geld verdienen und ja, und es genug Fans gibt, die dies halt konsumieren natürlich. Ja.
Hier am Ende noch ein kleiner Tipp von mir, Story-Universum, der Goblin. Das ist ganz toll. Und die Mumins. Verdammt.
Und die Mumien sind super. Mumien sind echt klasse.
So, ich werde mich jetzt, glaube ich, wieder in mein Game of Thrones Wiki begeben.
Alles klar.
Mich ein bisschen in dem Universum herumtreiben. Ich habe da jetzt wirklich wieder Verlust bekommen. Vielen Dank, das war ja sehr interessant. Toll, Memo.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Auch wenn man, gerade wenn man auch mal über die Metaebene sprechen kann, das hat mir oft bei unseren Zelle-Leute-Podcasts gefehlt. Freue ich mich natürlich umso mehr, mit gebildeten Menschen auch mal ein Gespräch führen zu können an dieser großen, eine große.
Ja, und Entschuldigung,
nächstes Mal machen wir es live. Und ich komme gerne wieder, wenn es irgendwas gibt, wo ich was beisteuern kann, wenn ihr euren großen Japan-Podcast macht über japanische Popkultur.
Da habe ich überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung, aber würde mich wirklich sehr interessieren.
Ja.
Also, es folgt irgendwann eine weitere Einladung an Memo. Genau, und wir verabschieden uns.
Ja, wir sagen auf Wiedersehen, liebe Menschen.
Mach's gut. Bye, bye.
Ciao.